Die Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Sibylle Salewski. Seid herzlich willkommen. Am Donnerstag ist 1. Mai. Das bedeutet Großeinsatz, zumindest für die Polizei in Berlin. Bei uns erzählt heute der ehemalige Berliner Innensenator Erhard Körting, mit welchen Strategien die Polizei versucht, Massenveranstaltungen wie die 1. Mai-Demos zu kontrollieren.
Wagenrennen im Circus Maximus, Gladiatorenkämpfe im Kolosseum, die Massenaufmärsche auf dem Roten Platz in Moskau. Das Obi et Orbi des Papstes zu Ostern auf dem Petersplatz. Revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin-Kreuzberg. Massen und ihre Emotionalisierung gehören zur Dauergeschichte der Menschheit. Für Polizeitaktik macht es nur einen geringen Unterschied, ob sie ein Fußballspiel, eine rechtsextremistische Demonstration oder eine Papstmesse organisieren müssen. Mein Thema ist die Praxis der Steuerung durch den Staat. Die Demonstrationsstrecke wird mehrere Male überprüft, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass einige Demonstranten denn mit ihren Schraubenziehern schon im Gange waren, um die Mosaiksteine zu lösen, um sie rechtzeitig aus dem Pflaster herausnehmen zu können. Wir haben dann immer Leute hingeschickt, die sie wieder festgeklopft haben.
Wackersteine lockern, Wackersteine wieder festklopfen. Das ist eins der Katz-und-Maus-Spielchen zwischen Demonstranten und Polizei, von denen Erhard Körting heute bei uns im Hörsaal erzählt. Körting kennt sich aus. 10 Jahre lang war er Innensenator in Berlin. Das heißt, er war zuständig für die Polizei und damit auch für die Sicherung der revolutionären 1. Mai-Demonstrationen in Kreuzberg. Körting ist SPD-Politiker und von Haus aus Jurist. Die Ausschreitungen und die Zahl der Verletzten sind in seiner Zeit als Berliner Innensenator deutlich zurückgegangen. Viele schreiben das Körtings sogenannter Strategie der ausgestreckten Hand zu. Seit 3 Jahren nun ist Körting nicht mehr Berliner Innensenator. Genug Zeit, um Abstand zu gewinnen und aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und genau das hat er im Januar getan, auf einer Tagung des Einstein-Forums in Potsdam zum Thema Massen und Emotionen. Er hat seinem Vortrag den Titel gegeben »Emotion und Gegenemotion – Strategien zur Steuerung störanfälliger Massenveranstaltungen«. Gehalten hat Erhard Körting diesen Vortrag am 31. Januar 2014.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Massen in Bewegung, in Emotionen sind keine neue Erscheinung. Wir denken häufig, diese Massenerscheinungen sind ein Phänomen des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber Massen und ihre Emotionalisierung gehören zur Dauergeschichte der Menschheit. Ich habe mir rausgesucht das Beispiel um das goldene Kalb im anderen Buch Mose, 32. Kapitel. Da heißt es sehr schön, alles Volk riss seine güldenen Ohrringe von ihren Ohren und brachten sie zu Aaron. Danach setzte sich das Volk zu essen und zu trinken und Stunden aufzuspielen. Das ist jetzt der Wortlaut der lutherischen Bibelübersetzung. Ich könnte fortsetzen mit Wagenrennen im Circus Maximus oder Gladiatorenkämpfe im Kolosseum. Und auch der Kinderkreuzzug von 1212, vielleicht auch nur eine Legende, oder die aus dem Mittelalter übermittelten Fastnachtsumzüge sind nichts anderes als emotionalisierte Massenbewegung. Wenn wir heute von Massen in Emotionen sprechen, meinen wir zwar moderne, aber durchaus vergleichbare Phänomene. Das Obi et Orbi des Papstes zu Ostern auf dem Petersplatz. Die Hatsch nach Mekka oder das Bad im Ganges in Indien. Oder die evangelischen Kirchentage. Die Diskussionsveranstaltung sicher nicht, aber die Abschlusskundgebung, der Abschlussgottesdienst für Zehntausende ist nichts anderes als eine Massenveranstaltung im herkömmlichen Sinne. Und Sie haben auch auf dem Programm die Massenaufmärsche auf dem Roten Platz in Moskau. Und wir haben die Reichsparteitage der NSDAP in Nürnberg gehabt. Und auch die Wir sind ein Volk-Demonstrationen. Völlig andere politische Richtung sind nichts anderes als Massendemonstrationen, genauso wie gegen Mubarak oder Morsi auf dem Tahrirplatz oder auf dem Maidan jetzt in der Ukraine oder die Demonstrationen in den USA gegen den Vietnamkrieg und die Mai-Demonstrationen der Arbeiterbewegung, die 1. Mai-Krawalle in Berlin-Kreuzberg, die wöchentlich stattfindenden Fußball- oder Eishockeyspiele Oder eben in der Diskussion habe ich gemerkt, dass die Love Parade angesprochen wurde. Diese Massenzusammenkünfte werden von gemeinsamen Gefühlen und getragen, Emotionen. Sie werden entweder gründlich oder spontan organisiert, teilweise bis hin zur Choreografie. Die Emotionen werden meistens angeheizt und gesteuert, aber sie entstehen auch spontan. Mein Thema ist die Praxis der Steuerung durch den Staat. Die Bändigung der Masse, insbesondere beim Zusammentreffen miteinander im Konflikt stehender Massen. Deshalb habe ich meinen Beitrag gegen Emotionen genannt. Emotionen und gegen Emotionen. Das ist eine Aufgabe für Politik und Verwaltung, nicht nur für die Polizei, aber natürlich die Polizei als wichtiges Element. Ich habe mir 4 praktische Beispiele rausgesucht, die ich selber erlebt habe. Und das gibt zugleich einen Blick in den Verwaltungsapparat, der die Emotionen der Masse zu steuern versucht. Das erste Beispiel ist relativ einfach. Das ist ein Bundesligaspiel des Fußballclubs Hertha BSC im Olympiastadion in Berlin. Da haben wir die Situation, dass die Ordnung im Stadion nicht Aufgabe des Staates ist. Die Ordnung im Stadion ist Aufgabe des Vereins. Dieser stellt die Ordner. Das Olympiastadion hat hervorragende Voraussetzungen für eine derartige Veranstaltung. Zugang und Abstrom der Zuschauer erfolgt über viele Eingänge. Der öffentliche Nahverkehr mit U- und S-Bahn ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit 70.000 Zuschauer an- und abzutransportieren. Das ist übrigens für die Emotionen nicht unwichtig, weil überbordende Emotionen dadurch relativ schnell heruntergefahren werden können, weil die Masse Mensch sich reduziert. Übrigens keine neue Erfahrung. Das Kolosseum in Rom mit 68.000 Sitzplätzen und 5.000 Stehplätzen leerte sich nach dem mir vorliegenden Brockhaus innerhalb von einer Stunde. Das ist so ähnlich wie das Olympiastadion. Die äußeren Voraussetzungen im Olympiastadion zur Begrenzung von Emotionen sind durch den Bau des Stadions günstiger als in vielen anderen Arenen. Das Olympiastadion ist relativ weitläufig. In der neueren Architektur von Fußballarenen legt man Wert darauf, die Distanz zwischen Spielfeld und Zuschauern so gering wie möglich zu halten. Also Architektur im Dienste der Massenemotionen, wenn Sie so wollen. Das steigert die Emotionalisierbarkeit der Zuschauer. Einpeitscher auf den Rängen haben es leichter, ihr Publikum anzusprechen und zu erreichen. Und dazu kommen natürlich die Stadiondurchsagen. Und in Berlin haben wir die glückliche Situation, die Ränge sind vom Spielfeld etwas weiter entfernt, auch dadurch, dass wir noch die Laufbahn haben. Zusätzlich hindert ein Graben die Zuschauer daran, auf das Feld vorzuströmen. In den neuen Stadien muss deshalb mit überdimensionalisierten Zaunanlagen gearbeitet werden, um den ähnlichen Effekt zu erreichen. Es ist aber nicht nur im Stadion, sondern es beginnt schon vor dem Stadion. Die Polizei beobachtet die Zuschauermassen schon beim Anstrom, greift sich rabiate Leute raus oder betrunkene Zuschauer. Dann werden alle Zuschauer beim Eingang kontrolliert, insbesondere auf Wurfgeschosse, also Glasflaschen, Schlagstöcke und Feuerwerkskörper. Sie sehen das, wenn Sie zu einem solchen Fußballspiel gehen, dass Sie durch Vereinzelungsanlagen, so heißt das im Fachdeutsch, gehen. Der Zuschauer wird vereinzelt, sodass er ohne Hilfe anderer kontrolliert werden kann. Bei störanfälligen Spielen, also etwa Schalke 04 gegen Borussia Dortmund, da werden die Zuschauer schon vor dem Stadion getrennt. In Gelsenkirchen habe ich das erlebt. Da kommen die Dortmunder Zuschauer in Bussen an und werden auf einen extra Parkplatz geleitet, von dem sie ins Stadion geleitet werden. Und sie müssen dann auch das Stadion wieder auf dem Wege verlassen, damit sie mit den Schalke-Fans gar nicht erst in Berührung kommen. Im Stadion werden die Fangruppen räumlich getrennt und auch baulich durch hohe Zäune voneinander separiert. Und Ordner schreiten sehr schnell ein, notfalls auch Polizei, wenn Straftaten begangen werden. Das schließt Auseinandersetzungen in den Blöcken nicht aus. In den letzten Jahren hat insbesondere der Gebrauch von Feuerwerkskörpern zu Störanfälligkeit geführt. Hier versuchen Ordnungskräfte vom Verein, das sind meistens nicht Vereinsmitglieder, sondern bezahlte Security-Kräfte, einzuschreiten. In den unteren Ligen sind das denn Vereinsmitglieder. Im Regelfall ist Polizei im Stadion nicht sichtbar. Die Polizei steht auf Abruf bereit, Wir haben Polizeidienstbesprechungen bei jedem Fußballspiel, wie viele Leute gebraucht werden. Das hängt vom Gegner von Hertha BSC ab. Ja, Sie brauchen für den BFC Dynamo in Ostberlin mehr Polizisten als für Hertha BSC im Normalfall. Das hängt also immer von der Situation vor Ort ab. Die armen Polizistinnen und Polizisten können dem Spiel häufig gar nicht zusehen, weil sie in ihrer Mannschaftswagen sitzen und warten. Aber wir haben im Olympiastadion eine eigene Polizeiwache, die dann temporär aufgemacht wird. Wir haben also eine richtige, normale Polizeiwache, die dann besetzt wird. Wir haben auch eigene Arrestzellen, und zwar Einzelzellen und Sammelzellen, um Störer auch sofort in Haft nehmen zu können und separieren zu können. Das Beispiel der Arrestzellen, von denen der normale Zuschauer bei Hertha BSC überhaupt nichts weiß, zeigt, wie umfangreich die Logistik für derartige Events ist. Alle Massenveranstaltungen, auch diese Sportveranstaltungen, brauchen Logistik. Und zwar Logistik für die Organisation der Zuschauer und für die vielfältigen Bedürfnisse, die da sind, ob das Stadionordnung, Verpflegung, Getränke, Toilettenzugang für Behinderte oder anderes ist. Und auch die Polizei wendet eine erhebliche Logistik auf, die vor dem Stadion beginnt. Verkehrslenkung, manchmal Straßensperrungen zugunsten der Anwohner, dann die öffentlichen Verkehrsbetriebe, die sich einstellen auf die jeweiligen Mengen und dementsprechend Züge bereithalten. Das betrifft übrigens auch die Feuerwehr und die Hilfsdienste zur Krankenversorgung. Ein Fußballspiel mit 70.000 Zuschauern setzt also ein Logistiknetzwerk voraus, das den Zuschauer steuert, ohne dass dieser die Steuerung wirklich richtig wahrnimmt. Das kommt trotzdem häufig zu Störungen, manchmal auch zu sehr massiven Störungen. Es gibt vorsätzlich handelnde Störer, Schlägergruppen, die unter dem Namen Hooligans bekannt geworden sind. Die Berliner Polizei hat eine eigene Ermittlungsgruppe Hooligan. Das heißt, wir haben eine Polizeitruppe aus einer bestimmten Zahl von Polizisten, szenekundige Beamte, die dann auch so aussehen wie Szene und die ihre Pappenheimer kennen und die auch in der Lage sind, Leute sofort rauszunehmen. Es gibt bundesweit eine Datei von Stadionstraftätern mit der Folge von Stadionverboten. Trotzdem kommt es zur Auseinandersetzung, manchmal auch zur Auseinandersetzung nach dem Spiel in irgendwelchen Kneipen in der Innenstadt. Beim Fußballspiel, deshalb habe ich das so ausführlich dargestellt, ist es also nicht nur so, dass Sie zwei Fußballmannschaften haben, die dort spielen, und zwei Trainer, die ein geschicktes taktisches Konzept sich zurechtlegen. Ein Verein, der Emotionen befördert. Das wird ja häufig ganz bewusst gemacht. Manchmal machen die Vereinsvorsitzenden vorher noch ganz wüste Presseerklärungen, womit sie irgendwelche Gegenvereine beschimpfen. Und gleichzeitig muss der Verein sich bemühen, Emotionen heruntersetzen. Und sie haben auf der anderen Seite eine Polizeiführung, die ebenfalls eine Taktik für diesen Tag hat. Sie haben also mehrere taktische Konzepte, die aufeinandertreffen. Das zweite Beispiel, was ich mir rausgesucht habe, habe ich nur als Zuschauer erlebt. Zweimal eine Ostermesse auf dem Petersplatz. Einmal mit Johannes Paul II. Und einmal mit Benedikt dem 16. Ich war jetzt übrigens auch bei der Wahl von Franziskus auf dem Petersplatz. Die Organisation der Zuschauermengen ist vergleichbar. Also, das klingt jetzt despektierlich, aber für Polizeitaktik macht es nur einen geringen Unterschied, ob Sie ein Fußballspiel, eine rechtsextremistische Demonstration oder eine Papstmesse organisieren müssen. Nein, es ist, die Polizeitaktik muss immer gleich sein. Die Polizeitaktik ist durchaus auf Menschenmassen ausgerichtet. Der Petersplatz hat viele Eingänge, wenn Sie ihn kennen. Wenige sind bei der Messe offen. Sie werden dort kontrolliert, nicht nur wegen der Karten, die Sie brauchen, um zu solchen Veranstaltungen zu gehen, sondern Sie werden auch kontrolliert, um festzustellen, ob Sie etwa in unfriedlicher Absicht gehen. Bei der Ostermesse ist mir aufgefallen, dass die Zuschauermengen in relativ großer Entfernung vom Petersdom gehalten werden. Das heißt, die Zeremonie, die dort stattfindet, nimmt man eigentlich nur aus der Ferne wahr. Die Emotionalisierung der Leute passiert durch Lautsprecher und parallele Übertragungen auf großen Bildschirmen. Und natürlich erfolgt eine Emotionalisierung auch durch das allen vertraute, festgelegte Ritual. Und das Ritual ist nicht ein stilles Gebet des Einzelnen, das gibt es auch auf dem Petersplatz, aber im Regelfall ist es ein Massenritual, das den Einzelnen als Teil einer Masse anspricht und mitnimmt. Auch in Rom gibt es eine ausgefeilte Logistik mit Straßenabsperrungen, mit verstärkten Polizeikontrollen, mit der Zugangskontrolle, mit Videoüberwachung, mit Sanitätshilfsdiensten, übrigens auch eine Organisation der Fans, die dorthin kommen, ich sage jetzt mal Fans, der Gläubigen, die verabreden sich nämlich, nein, ich meine das nicht despektierlich, aber die verabreden sich nämlich, da verabreden sich die aus irgendwelchen Städten und sagen, wir treffen uns unter der Fahne so und so auf dem Petersplatz und dann sind sie da auch. Was bei der Ostermesse fehlt, ist eine sich zeigende Gegenemotion. Also Gegenemotion von Gegendemonstranten. Es gibt keine Fangruppe der Gegenseite. Die Ablehnung der Veranstaltung, das gibt es auch, oder die Gleichgültigkeit findet undemonstrativ und damit störunanfällig statt. Insofern ist die taktische Route für die römische Polizei bei dieser Veranstaltung anders, was nicht heißt, dass die Aufgabe nicht schwierig ist. Bei der Taktik auf den Petersplatz ist in einer Richtung zu denken, bei anderen Auftritten, ich denke an die Demonstration gegen den damaligen Schah 1967 in Berlin, muss für beide Richtungen gedacht werden. Für die Emotionen der Anhänger, das waren damals die sogenannten Prügelperser, und für die Emotion der Gegendemonstranten. Das dritte Beispiel kann nicht ausbleiben. Das ist aus meiner praktischen Erfahrung 1. Mai-Demonstration, revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin-Kreuzberg. Ich will jetzt mal darstellen, wie das abläuft. So eine Demonstration wird nach dem Versammlungsgesetz angemeldet, häufig wechselnde Anmelder, weil wenn die Veranstaltung im Vorjahr unfriedlich war, die Veranstalter befürchten, wenn es derselbe Anmelder ist, dass man Grund hätte, sie zu verbieten. Aber Demonstrationsrecht ist nach unserer Rechtsordnung ein sehr wichtiges Recht. Ein Grundrecht, was möglichst nicht beeinträchtigt werden darf. Und die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und des Bundesverfassungsgerichts ist großzügig, bis zur Ekelgrenze großzügig. Wenn Sie sich ein Beispiel nehmen bei rechtsextremistischen Demonstrationen. Selbst eine Demonstration von Rechtsextremisten auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, der ehemaligen Reichsparteitagsgelände, ist nach dieser Auslegung zulässig. Die Versammlungsbehörde, bei der die Demonstration angemeldet werden muss, ist bei der Polizei angesiedelt. Ich wiederhole angemeldet, weil immer so eine falsche Vorstellung ist, Demonstrationen müssten genehmigt werden. In unserem deutschen Recht müssen Demonstrationen nicht genehmigt werden, sie müssen rechtzeitig angemeldet werden und dann kann die Polizei prüfen, ob sie bestimmte Auflagen macht. Es gibt keine Genehmigung von Demonstrationen bei uns. Jeder kann demonstrieren. Bei den Auflagen geht es meistens um die Demonstrationsstrecke. Dazu führt die Versammlungsbehörde ein Gespräch mit den Anmeldern, bemüht sich, eine gemeinsame Strecke festzulegen. Das ist deshalb erforderlich. Also wir haben in Berlin ungefähr 2000 Demonstrationen im Jahr, 2.000 bis 3.000. Und die können ja nicht alle auf der gleichen Strecke stattfinden. Sondern Sie müssen ja gucken, dass die sich nicht in die Quere kommen. Und dann müssen Sie gucken, ob es besonders gefährdete Objekte oder wie auch immer gibt. Also wenn Sie eine Demonstration jetzt haben vor irgendeiner Botschaft, wo es gerade rund geht im Lande, dann muss die Polizei eben darauf achten, dass die Demonstration in einer angemessenen Entfernung von der Botschaft stattfindet, aber in einer sichtbaren Entfernung. Also die Demonstration muss das Ziel ihrer Demonstration erreichen, aber sie muss sozusagen aus Sicherheitsgründen ein bisschen versetzt sein, 20, 30, 50 Meter oder was auch immer. Die Frage, wo die Demonstration stattfindet, wird schon häufig dann beklagt und führt zu Eilentscheidungen der Verwaltungsgerichte. Die Polizei verfolgt alle Informationen zur Mobilisierung für die Demonstration. Sie muss vorher einschätzen können, mit wie vielen Teilnehmern zu rechnen ist. Sie muss vorher mögliche Störungen einschätzen. Die Demonstrationsstrecke wird mehrere Male überprüft. Die Polizei sucht nach Verstecken für Wurfgeschosse. Wir haben im Vorfeld auch schon auf Häuserdächern entlang der Strecke bereitgelegte Gegenstände festgestellt und sicherstellen können. Und ebenso werden in Berlin regelmäßig vor einer Demonstration die Gehwege mit dem typischen Mosaikpflaster von der Polizei begangen. weil die Erfahrung gezeigt hat, dass einige Demonstranten denn mit ihren Schraubenziehern schon im Gange waren, um die Mosaiksteine zu lösen, um sie rechtzeitig aus dem Pflaster herausnehmen zu können. Und wir haben dann immer Leute hingeschickt, die sie wieder festgeklopft haben. Dann werden die Berliner Polizisten bei solchen Demonstrationen durch Polizisten und Polizisten anderer Bundesländer und des Bundes verstärkt. Das ist das System der Bereitschaftspolizeien, was wir in Deutschland haben. Wir haben ja häufig Veranstaltungen in jeweils nur einem Bundesland und es ist unsinnig, für solche Veranstaltungen die gesamte Polizei in diesem Bundesland vorzuhalten. Deshalb hat man Bereitschaftspolizeien vom Bund und von den Ländern, die werden dann ausgeliehen und hingeschickt. Die Berliner Polizei ist auch bei vielen Veranstaltungen außerhalb Berlins tätig, also war in Heiligendamm zum Beispiel mit sehr vielen Kräften seinerzeit, als da der G8-Gipfel war. Wir bereiten die Kräfte, die nach Berlin zum 1. Mai kommen, durch Vorträge und Filmmaterial vor auf das, was der 1. Mai in Berlin ist. Außerdem haben die Polizisten, die nach Berlin kommen, dann einen Berliner Guide, der sozusagen die Kontakte mit den anderen Einheiten hält, die in Berlin tätig sind. Aber wir haben gemerkt, dass es nicht nur eine Polizeifrage ist. Also die Vorarbeit ist nicht nur eine taktische Frage des Polizeieinsatzes. Der Bezirk Kreuzberg hat in den letzten Jahren mit Unterstützung des Senats ein sogenanntes Maifest mit Y auf die Beine gestellt, das in dem traditionell früher von Demonstranten beherrschten Straßengebiet stattfindet. Die revolutionäre Mai-Demonstration oder beide, wir haben mehrere, ist deshalb an den Rand ausgewichen, marschiert durch den Nachbarbezirk Neukölln und kommt zum Abschluss nach Kreuzberg. Das Maifest neutralisiert die Demonstration etwas. Ein Teil der vielleicht 10.000 Demonstranten wird nämlich dann doch ganz gerne eine Currywurst essen und ein Bier trinken und entfernt sich wieder aus der Masse. Und damit ist die kritische Masse, die meistens am Cottbusser Tor verbleibt, verringert. Wir führen im Vorfeld Gespräche mit Elternvertretern, mit Migrantenverbänden, das ist keine Diskriminierung. Wir haben aber bei einigen 1. Mai-Demonstrationen gemerkt, dass wir insbesondere Kids aus dem Bereich Libanon und Türkei hatten und deshalb haben wir mit Elternverbänden gerade aus dem Bereich gesprochen, mit Geschäftsleuten. Wir besuchen Demonstranten vorher, sogenannte Gefährderansprachen, und zwar diejenigen, die das letzte Mal straffällig geworden sind, die werden von Polizei zu Hause aufgesucht und es wird ihnen auf die Schulter geklopft und geraten, vielleicht doch diesmal zu Hause zu bleiben. Wir haben also sozusagen eine Taktik entwickelt, um Emotionen im Vorfeld runterzukochen. Parallel dazu haben wir natürlich auch ein Hochkochen von Emotionen. Besonders gerne durch eine bestimmte Presse, die schon lange vor den Demonstrationen brennende Autos und Ähnliches auf den Titelschlagzeilen darstellt und hofft, dass es wieder so kommt. Und natürlich bei den Demonstrationsgruppen selber. Wir haben Flugblätter, Versammlungen, Internetaufrufe und diese kleinen Aufkleber überall, die sogenannten Spuckis, mit denen zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen wird, gegen den Staat, gegen das Schweinesystem, gegen die Polizei. Am Demonstrationstag selber geht die Polizei durch das Maifest, ich meistens auch dabei, denn das heißt, man zeigt sich friedlich und wirbt für einen friedlichen Ablauf dieses Festes. Und parallel dazu haben wir natürlich auch alles getan, um unfriedlichen Abläufen vorzubeugen. Die Demonstration wird von Polizei begleitet. Anfangs von Polizei zwar in Uniform, aber nicht in Schutzkleidung. Bei ganz störanfälligen Demonstrationen begleiten wir von Anfang an in Schutzkleidung. Ein Teil der Seitenstraßen und symbolträchtige Gebäude wird von Polizei abgesperrt, die mit Schilden ausgerüstet ist. Die Demonstration wird aus der Luft mit Polizeihubschraubern begleitet. Und diese Polizeihubschrauber werden auch mit ihren Bildern permanent ins Lagezentrum übertragen. Sie werden auch benutzt, um Dächer entlang der Demonstrationsstrecke zu beobachten. Ich habe das vorhin schon gesagt. Es hat nicht nur Steinwürfe von den Dächern gegeben, sondern einmal ist auch ein ganzer Feuerlöscher von oben runtergeworfen worden. Und da kann sich nur wundern, dass nichts Schreckliches passiert ist. Und wir versuchten, ich bin ja nicht mehr dabei, das von vornherein zu unterbinden, indem man die Demonstration auch aus der Luft begleitet. Bei Störungen geht die Polizei inzwischen nicht mehr massiv mit Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen eine Menge vor, aus der heraus Steine und Flaschen geworfen werden. Wir hatten früher in Berlin eine Polizeitaktik, die mit Wasserwerfern gearbeitet hat, so wie jetzt Hamburg, und die nach unserer Erfahrung eigentlich nur dazu geführt hat, dass sie die gewalttätigen Demonstranten von einer Straße in die andere treiben, aber nicht die Gewalt an sich beenden. Und deshalb versucht die Polizei inzwischen, die Störer schon vor Ort festzustellen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und durch plötzlichen Einsatz einer Polizeieinheit aus der Menge herauszuholen. Bei uns werden die Leute nicht unauffällig verhaftet, das ist nicht möglich bei solchen Aktionen, aber wir haben Festnahmetrupps bei der Polizei, die dann aus 8 oder 10 Leuten bestehen, die laufen dann in die Menge rein und nehmen denjenigen fest, hinter dem ein Mitarbeiter steht, der ihn identifiziert hat, der allerdings auch so aussieht wie ein Demonstrant, und nehmen ihn fest und können aufgrund dieser Beweissicherung und Festnahme hinterher auch nachweisen, dass der einen Stein oder eine Flasche geschmissen hat, abgesehen davon, dass der videografiert worden ist während seiner Taten. Früher war es so, wenn die Polizei in die Menge reingegangen ist, um jemanden festzunehmen, dass sie dann den massiven Widerstand der Menge hatte. Dann gab es so eine Solidarisierung. Inzwischen gehen die Leute friedlich zur Seite und warten drauf, bis der Täter rausgeholt wird. Die sind aber voll uniformiert. Die sind in Schutzkleidung. Anders ist das nämlich auch nicht möglich. Die festgenommenen Straftäter werden im Zweifelsfall sofort zum Tempelhofer Damm gefahren. Dort haben wir 140 Zellen zur Verfügung. Wir haben auch noch in der Kruppstraße Ausweichquartiere. Und dort wird innerhalb weniger Stunden entschieden, ob Haftantrag gestellt wird. Also im Normalfall wird jemand, der festgenommen wird, erst am nächsten Tag wieder freigelassen. Denn es muss entschieden werden, ob ein Haftantrag gestellt wird. Staatsanwaltschaft und Gericht sind vor Ort und bearbeiten die Fälle vor Ort, teilweise auch in der Nacht. So, und wir haben, ich habe schon gesagt, zusätzlich haben wir Videoaufnahmen, die unfriedliche Aktionen dokumentieren. Wir haben inzwischen ja auch Videoaufnahmen mit Handys und so von den Demonstrationsteilnehmern, die unfriedliche Aktionen einzelner Polizisten dokumentieren. Also wir haben beides. Unsere Täter suchen wir über Fahndungsaufrufe ganz normal, während die Demonstranten häufig das einfach ins Internet stellen. Der Polizeieinsatz wird durch einen Stab vor Ort der zuständigen Direktion begleitet. Da ist also ein Stab von, weiß ich was, 30, 40 Polizeiführern, die vor Ort in der Direktion sitzen, und durch einen Stab beim Polizeipräsidenten. Alle Meldungen laufen stadtweit zusammen. Bei solchen Demonstrationen, solchen unfriedlichen Demonstrationen, beschränkt sich der Polizeieinsatz nicht auf Kreuzberg, sondern man hat dann sozusagen eine, wie ein Schleier über die Stadt geworfene Polizei, die auch versucht, Leute, die sich irgendwann von dem Demonstrationszug entfernen, um in Reinickendorf oder sonst wo irgendwas anzustellen, aufzugreifen. Das heißt, wir setzen eine Menge Polizei ein, die eine Raumsicherung macht und nicht eine direkte Auseinandersetzung mit der Demonstration. Natürlich ist neben der Polizei die Feuerwehr vor Ort und versorgt Verletzte, versucht Brände zu löschen, wenn Barrikaden oder Autos in Brand gesetzt werden. Das ist sozusagen normale Tätigkeit. Ich habe versucht, das darzustellen, um die Logistik aus der Praxis ein bisschen darzustellen. Die Logistik soll aufflammende Emotionen begrenzen, und es ist nicht die Aufgabe der Polizei, Emotionen zu verhindern. Die Leute werden emotionalisiert, und der Umschlagpunkt für die Berliner Polizei ist erst da, wenn Emotionalisierung in Gewalt umschlägt. Erst dann greift die Polizei mit den nach Polizeirecht möglichen Mitteln des unmittelbaren Zwanges ein. Bis zu diesem Zeitpunkt wirkt die Polizei durch Gespräche mit dem Versammlungsleiter, durch Gespräche mit einzelnen Demonstranten und durch eigene Lautsprecheransagen auf die Masse Mensch ein. Bis zum Zeitpunkt des Umschlags in Gewalt soll die Polizei Partner der Versammlung sein. Das haben wir in Berlin mit dem Begriff der ausgestreckten Hand umschrieben oder Dialog Policing. Die Polizei reicht den Demonstranten die Hand. Erst beim Ausbruch von Gewalt wandelt sich die Hand. Der unmittelbare Zwang ist Ultima Ratio. Oder wie es ein früherer Polizeipräsident Klaus Hübner immerhin schon vor 40 Jahren ausgedrückt hat, die wichtigste Waffe des Polizisten ist die Sprache. Das vierte und letzte Beispiel betrifft wiederum nochmal Demonstrationen, und zwar rechtsextremistische Demonstrationen in Berlin. Derartige Demonstrationen haben wir eine Vielzahl gehabt. Das ist jetzt auch durch die Rolle Berlins als Bundeshauptstadt geprägt. Auch Extremisten stehen unter dem Schutz des Grundgesetzes und dürfen sich wie jedermann auf die Grundrechte der Meinungsfreiheit und der Demonstrationsfreiheit berufen. Das ist in der politischen Diskussion häufig schwer zu vermitteln. Es wird sehr schnell nach Verboten gerufen, verstehe ich aufgrund unserer Geschichte. Aber die Grundrechte sind unteilbar. Einschränkungen gibt es nur im Rahmen der Regelung des Versammlungsgesetzes. Natürlich darf nicht zu Straftaten aufgerufen werden, es dürfen keine Straftaten begangen werden. Und dementsprechend sind bestimmte Dinge, werden durch Auflagen auch verboten. Also bestimmte Sprechchöre wie Heil Hitler oder Sieg Heil oder irgendetwas Ähnliches, Auftreten in militärähnlicher Form mit gleicher Kleidung oder Schnürstiefel. Es gab auch Verbote von Trommelbegleitung, zumindest eine Begrenzung, dann hat die Rechtsprechung das mit den Trommeln irgendwann wieder zugelassen. Und das Verbot, mit Fackeln zu marschieren, weil uns das immer an den Marsch der Nazis durch das Brandenburger Tor am 30. Januar 1933 erinnert hat und wohl auch erinnern sollte. Es gibt übrigens derartige Auflagen nicht nur bei rechtsextremistischen Demonstrationen, sondern bei allen, je nachdem, was ist. Bei linksextremistischen Demonstrationen verbieten wir das Tragen von Schuhen mit Stahlkappen oder Waffen. Bei islamistischen Demonstrationen, etwa am Al-Quds-Tag, zu dem Khomeini immer aufgerufen hat, zur Befreiung Jerusalems, wie es so schön heißt, dürfen zum Beispiel keine Hisbollah-Fahnen gezeigt werden und es dürfen bestimmte Rufe wie Tod Israel oder weiß ich was nicht gemacht werden. Sie werden trotzdem gemacht. Es ist dann immer schwer. Es ist immer eine Frage der Polizeitaktik, ob sie in einer solchen Situation mit Massivität eingreift oder ob sie versucht, hinterher die Täter festzustellen. Auch bestimmte Redner durften aufgrund von Auflagen auf rechtsextremistischen Versammlungen nicht sprechen. Zum Beispiel haben wir mal Horst Mahler verboten, auf einer rechtsextremistischen Versammlung zu sprechen. Er ist damit zum Klebeband aufgetreten und stand da auf der Rednertribüne. Wir hatten vorher gesagt, dass er strafbare Dinge sagen würde und deshalb hatten wir das untersagt, hat auch gehalten. Die Rechtsprechung hat das bestätigt. Auch das gilt für andere manchmal auch. Wir haben auch bei einer extremistischen Demonstration iranischer Oppositioneller den Auftritt ihrer Vorsitzenden in Berlin verhindert, weil ein Teil der Gruppe als terroristisch eingestuft war. Inzwischen wird sie nicht mehr als terroristisch angesehen. Eine weitere Einschränkung enthält unser Versammlungsgesetz und damit eine Begrenzung von Massendemonstrationen bei rechtsextremistischen Versammlungen durch das Verbot, den Nationalsozialismus verherrlichende oder verniedlichende Versammlungen am Mahnmal für die Opfer des Holocaust in Berlin abzuhalten. Der Bundesgesetzgeber hat den Ländern ermöglicht, zusätzliche Gesetze zu machen. Inzwischen ist es ohnehin Ländersache. Berlin hat durch sein Gesetz mehr als ein Dutzend Straßen und Plätze benannt, auf denen rechtsextremistische Demonstrationen, wenn sie denn nationalsozialistisch ähnlich sind, nicht stattfinden dürfen. Das gilt etwa bei der Alten Wache, das gilt etwa in der Rosenstraße und noch viele andere Plätze, die einen Namen haben, weil sie vom Widerstand oder Ähnliches geprägt waren. Bei den rechtsextremistischen Demonstrationen haben wir immer Gegendemonstrationen. Viele friedliche, emotionalisierte Bürgerinnen und Bürger und leider nicht wenige gewalttätige Gegendemonstranten. Die Polizei muss deshalb bei der Demonstrationsroute und beim Ablauf nicht nur die Emotionen der rechtsextremistischen Teilnehmer, sondern auch die Emotionen der Gegendemonstranten berücksichtigen und steuern. Auch hier ist dies in erster Linie eine Frage der Festlegung einer Demonstrationsroute und durch Abstandhaltung zur Gegendemonstration. Die Abstände müssen so sein, dass die Gegendemonstranten von der rechtsextremistischen Demonstration wahrgenommen werden. Das ist Rechtsprechung in Berlin, dass derjenige, gegen den demonstriert wird, zumindest wahrnimmt, dass gegen ihn demonstriert wird. Das ist entschieden worden in Berlin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr und bei den da stattfindenden Gegendemonstrationen. Da hat man gesagt, zumindest müssen vielleicht nicht optisch, aber sie müssen zumindest lautstärkemäßig in der Ferne sein. Die dürfen also nicht 5 Kilometer weit weg entfernt sein, sondern wenn sie wollen, können sie auch näher an das Gelöbnis heran. Das ist eine ganz einfache Frage. es gibt hier eben zwei Grundrechte. Es gibt das Grundrecht der einen, hier bei uns das Grundrecht der Rechtsextremisten auf freie Demonstration, und es gibt das Grundrecht der Gegendemonstranten auf freie Demonstration. Die Polizei muss beiden gerecht werden. Das führt übrigens manchmal dazu, dass es Absprachen mit der Polizei gibt, wie die Rechtsextremisten zu ihrer Demonstration kommen. Es hat schon auch Absprachen mit der S-Bahn gegeben, dass die einen Sonderzug eingesetzt haben, der denn an einem bestimmten Bahnhof gehalten hat, um von dort die rechtsextremistischen Demonstranten an ihre Demonstration zu bringen, um zu verhindern, dass es denn schon Auseinandersetzungen, gewalttätige Auseinandersetzungen auf den S-Bahnhöfen oder in den S-Bahn-Zügen gibt. Eine Polizeitaktik besteht darin, dass die Polizei die endgültige Route der rechtsextremistischen Demonstration erst sehr spät bekannt gegeben hat. Dadurch hat die Gegendemonstration weniger Zeit zur Mobilisierung. In der Politik ist das immer angegriffen worden. Zu Unrecht, meine ich. Die Polizei muss auch die Grundrechte der Rechtsextremisten schützen und gleichzeitig die Sicherheit aller im Auge haben. Wenn man Demonstrationen von Rechtsextremisten erschweren will, muss man die Parteien oder Kameradschaften oder was immer es ist, am rechtsextremistischen Rand verbieten. Bis zu einem Verbot haben alle die gleichen Grundrechte. Die Polizei hält bei derartigen Demonstrationen auch Ausweichrouten bereit, um das Aufeinanderprallen mit Gegendemonstrationen zu verhindern. In den letzten Jahren ist es wiederholt so gewesen, dass Gegendemonstranten die Route blockiert haben, indem sie sich in großer Zahl auf die Straße gesetzt haben. Die Polizei muss dann entweder räumen oder die rechtsextremistische Demonstration umlenken durch Parallelstraßen oder etwas Ähnliches und so die Blockade umgehen. Häufig ist eine Räumung der Demonstrationsstrecke aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, wenn da 500 Leute auf der Straße sitzen, kaum durchzuführen. Und für solche Fälle hat die Polizei eine taktische Ausweichroute bereit, die dann dazu führt, dass die Rechtsextremisten zwei Querstraßen weiterlaufen. Dann muss mit dem Versammlungsleiter gesprochen werden, dann muss ihm gesagt werden, es geht nicht. Entweder sie laufen da weiter oder wir lösen sie auf. Und dann ist es uns meistens gelungen, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen rechtsextremistischen Demonstrationen und Gegendemonstranten zu vermeiden. Soweit ein Blick in die Praxis. Wie gesagt, es geht nicht darum, Emotionen zu unterdrücken. Es geht darum, sie so zu begrenzen, dass sowohl Demonstrationen wie Gegenemotionen in Sicherheit stattfinden können.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Das war Berlins ehemaliger Innensenator Erhard Körting über Polizeistrategien bei Massenveranstaltungen. Körting hat diesen Vortrag am 31. Januar 2014 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten. Wie sich Polizeieinsätze aus Sicht eines Demonstranten anfühlen können, das erzählt morgen bei uns im Hörsaal der Schriftsteller Bruno Preisendörfer. Ich verabschiede mich für heute von euch und wünsche euch einen schönen Abend. Nach den Nachrichten um 19 Uhr geht es hier bei uns auf D-Radio Wissen weiter mit dem Festival.
D-Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dradiowissen.de.